Wir haben letztes Mal gesehen, dass Kapitel 2, Kapitel 7, ab Vers 2 bis 14 auf einen Höhepunkt hinaufgeführt hat. Auf einen noch nie dagewesenen Höhepunkt im Hohen Lied, wo wir die ausführlichste Beschreibung der Intimität und des völligen Glücks zwischen den jungen Eheleuten gefunden haben. Alles beschrieben in poetischer Sprache, sauber, rein und es gibt nichts Anstößiges daran. Und jetzt in Kapitel 8 geht es aus dieser Verborgenheit der Intimität hinaus in die Öffentlichkeit. Und wir lesen ab Kapitel 8, Vers 1. O wärest du mir wie ein Bruder, der die Brüste meiner Mutter gesogen hat. Fände ich dich draußen, ich wollte dich küssen und man würde mich nicht verachten. Ich würde dich führen, oder man kann auch übersetzen, ich wollte dich führen oder ich werde dich führen, dich hineinbringen in das Haus meiner Mutter. Du wirst mich belehren, ich werde dich tränken mit Würzwein, mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfasse oder umarme mich. Und jetzt kommt der Refrain, der die dritte Strophe, die bis dahin geht, abschließt und die vierte Strophe, die letzte Strophe, eröffnet. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Die da heraufkommt von der Wüste her, sich auf ihren Geliebten stützt. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter. Dort hat Wehen gehabt, die dich geboren hat. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Wir haben eine Schwester, eine kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, so wollen wir eine Zinne aus Silber darauf bauen. Und wenn sie eine Tür ist, so wollen wir sie mit einem Zedernbrett verschließen. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Salomo hatte einen Weinberg in Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder sollte für seine Frucht 1000 Schekel Silber bringen. Mein eigener Weinberg ist vor mir. Die 1000 sind dein, Salomo, und 200 seien den Hütern seiner Frucht. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme. Lass sie mich hören. Enteile oder eile, mein Geliebter. Und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. In Kapitel 8, Vers 1 sagt Sulamith: O wärest du mir wie ein Bruder. Sie hat nicht den Wunsch, dass Salomo ihr wirklicher Bruder wäre, denn dann hätte sie ihn ja gar nie heiraten können. Das geht ja gar nicht. Aber sie sagt, wie ein Bruder. Und zwar aus einem bestimmten Grund. In der zweiten Vershälfte sagt sie, fände ich dich draußen, Ich wollte dich küssen und man würde mich nicht verachten. Das ist von Kultur zu Kultur verschieden. Dürfen Eheleute sich in der Öffentlichkeit küssen oder nicht? Im Westen, in der heutigen Kultur, ist das kein Problem. Aber in Asien ist das nicht gleich, im fernen Osten. Gut, heute ist es so, für die junge Generation, zum Beispiel in Thailand oder in Kambodscha, wäre das möglich. Aber die ältere Generation, die macht das nicht. Und so ändern sich Kulturen im Nahen Osten und überhaupt in Ländern, die durch den Islam geprägt worden sind, geht das überhaupt gar nicht. Also wenn man da als Besucher in diesem Land, in einem solchen Land ist, dann in der Öffentlichkeit sollte man auch nicht die Hand der Frau ergreifen beim Gehen. Ja, das geht sehr weit. Aber eben, hier sagt Sulamit, in der Öffentlichkeit küssen als Ehepaar geht nicht. Aber es wäre möglich bei familiären Beziehungen. Und das sehen wir sehr deutlich in 1. Mose 29, als Jakob, als Vater Jakob nach etwa 1000 Kilometer Reise zu den Verwandten, zu Laban und den anderen Verwandten kommt, da trifft er Rahel am Brunnen. Ich lese 1. Mose 29, 10. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob teilte Rahel mit, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Und sie lief und berichtete es ihrem Vater. Jakob begegnet zum ersten Mal in seinem Leben seiner Cousine und zwischen diesem Verwandtschaftsgrad kein Problem, er küsst sie. Natürlich, später wird seine Cousine seine Ehefrau. Aber das war ja noch nicht so weit. Und darum war das in der Öffentlichkeit hier da möglich. Aber Sulamit sagt, nein, in unserem Fall wäre das nicht möglich. Und woher kommt das? Das kommt natürlich aus einer Furcht heraus. Es könnte bei dem öffentlichen Zeigen der Liebe zwischen Eheleuten zu weit gehen, so dass Gefühle von Zuschauern verletzt werden könnten. Und diesbezüglich gibt es auch in der Schweiz, in Deutschland, klare Gesetze, die zum Schutz der Umgebung, Erwachsene und Kinder müssen geschützt werden. Eben Intimität darf nicht einfach beliebig in der Öffentlichkeit ausgelebt werden. Aber küssen ist kein Problem in unserer Kultur, aber da wäre es gewesen. Und diese Furcht, eben es könnte zu weit gehen, das hat eben zu diesen Eigenheiten von Kulturen geführt, wo man das ganz untersagt. Wenn wir in 1. Mose 26 aufschlagen, da haben wir eine sehr spezielle Situation bei dem Stammvater Isaak. Er war da auch unter Fremden in Philistäa und er hatte Angst zuzugeben, dass seine Frau war. Und zwar, weil sie so schön war. Und er befürchtete, man würde ihn umbringen und seine Frau wegnehmen. Und darum hat er gelogen in 1. Mose 26, 7 und gesagt, sie ist meine Schwester. Und die Männer des Ortes erkundigten sich nach seiner Frau und er sprach, sie ist meine Schwester. Und natürlich, sie war aus der Verwandtschaft. Und Schwester im Hebräischen kann eben die direkte Schwester oder auch die weitere Verwandtschaft bezeichnen. Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau, indem er dachte, die Männer des Ortes könnten mich sonst töten, wegen Rebekka. Denn sie ist schön von Aussehen. Und es geschah, als er längere Zeit dort gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster. Und er sah, und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech Isaak und sprach, siehe, sie ist ja deine Frau. Und wie hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaak sprach zu ihm, weil ich mir sagte, dass ich nicht sterbe, ihretwegen. Und Abimelech sprach, was hast du uns da getan? Wenig fehlte, so hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau gelegen und du hättest Schuld über uns gebracht. Also, die zwei fühlten sich nicht beobachtet, fühlten sich sicher und da heißt es, Isaak scherzte mit Rebekka. Im Hebräischen ist das ein Wortspiel, denn Isaak, Yitzchak, heißt er scherzt oder er lacht. Und hier steht, der Scherzer scherzte. Yitzchak metzachek mit Rebekka, seiner Frau. Und natürlich beinhaltet eben dieses Wort Scherzen einen Umgang hier zwischen Eheleuten, wo es eben zum Austausch von Intimität kommt. Und als eben so ganz versteckt durchs Fenster der König Abimelech das sah, war ihm völlig klar, die sind verheiratet. Und eben, das soll in der Öffentlichkeit vermieden werden, aber was Isaak gemacht hat, das ist sehr wichtig, dass Eheleute eben diesen fröhlichen Umgang miteinander haben in der Ehe, wo eben auch die Intimität zu diesem unbefangenen, fröhlichen Umgang miteinander gehört, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und dann sagt Sulamit in Hohelied 8, Vers 2, ich würde dich führen oder ich werde dich führen in das Haus meiner Mutter. Also sie möchte ihn aus der Öffentlichkeit herausführen. In ein Privathaus, in das Haus ihrer Mutter. Und sie hat den Wunsch, dass er sie belehrt. Hier auf dem Bild sehen wir ein ganz typisches Vierraumhaus. Die archäologische Erforschung Israels hat ergeben, dass in der Zeit, da die Israeliten das Land Kanaan besiedelt haben, wurde besonders diese Hausform ganz typisch für Israeliten. Also man sieht einen kleinen Vorhof mit einer Weinpresse darin und auch einen Stall für die Tiere. Und dann darum angeordnet gibt es vier Räume. Das typische israelitische Privathaus. Natürlich muss man sagen, der reichen Leute. Denn die Armen, auch in der Zeit der Richter und später in der Zeit der Könige, die wohnten nach wie vor in Zelten oder oft in Zelten. Und darum wird eben in der Bibel auch in der Königszeit gesagt, da hat sich das Volk Israel in einem Ort versammelt und nachher geht wieder ein jeder zu seinen Zelten. Und das meint wirklich Zelte. Und das ist auch der Grund, warum man eben in Israel zu einem Fehlschluss kommt, wenn man aufgrund der ausgegrabenen Häuser und ihrer Anzahl einen Schluss auf die Bevölkerungsgröße Israels ziehen möchte. Das haben gewisse liberale Archäologen gemacht und die haben dann behauptet, Die Populationszahlen in der Bibel im Zusammenhang mit Israel, die seien viel zu hoch. Die Bestandesaufnahme der Häuser ergibt ein ganz anderes Bild. Und da haben sie sich geirrt. Denn die Reichen wohnten in Häusern aus Stein. Aber die ärmeren Leute, die wohnten sehr oft in Zelten. Und von diesen Zelten bleibt normalerweise archäologisch nichts mehr übrig. Diese Zeltplanen, die verrotten und auch die Holzpfosten verrotten. Und so kommt man zu einem falschen Schluss. Aber eben, Sulamith kam nicht aus einem ärmlichen Haus und so führt sie Salomo in das Haus ihrer Mutter. Und ihr Wunsch ist, du wirst mich belehren. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Nach der Bibel ist es Gottes Plan, dass der Mann die Aufgabe übernimmt, seine Frau geistlich und biblisch weiterzuführen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und die hat ihr Vorbild in dem Verhältnis Christus und die Gemeinde. In Epheser 5, 22 bis 33 wird das Geheimnis Christus und die Gemeinde, er der Mann, sie die Ehefrau, beschrieben. Und wir finden in diesem Abschnitt sieben Tätigkeiten des Herrn Jesus Christus gegenüber der Gemeinde seiner Frau. Das erste Verb in Vers 25, lieben. Im gleichen Vers hingeben. In Vers 26, heiligen. Reinigen. Mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Und dann sich selbst verherrlicht darstellen, Vers 27 darstellen und schließlich Vers 29 nähren und pflegen. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Und natürlich, das Verb, diese Tätigkeit nähren, weist darauf hin, dass grundsätzlich im Plan Gottes der Mann die Aufgabe hat, zu ernähren, das Geld nach Hause zu bringen, um Nahrungsmittel für die Frau und für die Familie bereitzustellen. Aber da ist natürlich auch das geistliche Nähren damit gemeint. Der Mann muss geistliche Nahrung vermitteln können, seiner Frau. Und wenn Kinder kommen, dann auch gegenüber den Kindern. Und weiter, wie gesagt, pflegt. Und das Wort pflegen ist sehr schön hier. Talpo im Griechischen wird auch verwendet, zum Beispiel in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, 5. Mose, für einen Vogel, der auf den Eiern sitzt. Talpo heißt also pflegen. Und auch Nestwärme vermitteln. Und da würden wir denken, das ist das, was der Frau von ihrem Wesen her ganz besonders liegt, nämlich eine Atmosphäre der Wärme in die Ehebeziehung und auch in die Familie, ins Haus hineinzubringen. Aber hier wird klar gemacht, der Mann auch. Und gerade in der Beziehung zu seiner Frau. Es geht also auch um Seelenpflege. Und das Reinigen mit Wasser durch das Wort, Vers 26, zeigt also auch die Aufgabe, das Wort Gottes eben der Ehefrau vermitteln zu können, ihre Fragen zu beantworten. Und das Wort soll eben reinigend wirken. Die Fragen der Ehefrau beantworten. Das wird ja auch angesprochen in 1. Korinther 14. Und zwar, indem der Apostel Paulus dort sagt in Vers 34, im Zusammenhang mit den Gemeindezusammenkünften, also nicht irgendwelchen Zusammenkünften, wie in Jugendarbeit oder Frauenarbeit und so weiter, sondern in den Gemeindezusammenkünften. Da steht, die Frauen sollen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Hier wird klar gemacht, also die Frau in der Gemeinde soll das Predigen und das öffentlich Beten den Brüdern überlassen. Aber wenn sie jetzt eine Frage hat, dann soll sie auch diese Frage nicht öffentlich stellen. Ja, wie wird sie dann ihre Fragen los? Nun sagt der Apostel Paulus, zu Hause die eigenen Männer fragen. Und das bedeutet also, dass der Mann hier eine Aufgabe hat. Ja, und wenn er die Frage nicht beantworten kann, dann wird er aktiv. Dann wird er nämlich beginnen, wenn er es nicht schon getan hat, die Bibel wirklich zu studieren und auch gute Bibelkommentare beizuziehen. Und vielleicht wird er dann auch zu Brüdern gehen und die Frage stellen, die er sonst gar nicht gestellt hätte. Das ist nicht ein absolutes Verbot, dass eine Ehefrau nicht auch andere fragen dürften. Aber es macht klar, dass der erste Ansprechpartner ist der Ehemann. Und jetzt ein Wort gerade für junge Leute, die noch vor dem Heiraten stehen und speziell jetzt an Männer, an junge Männer. Ihr müsst die Bibel jetzt studieren. Und die Zeit, die Gott euch jetzt gibt, und es ist im Moment oftmals mehr Zeit, als je möglich sein wird, wenn man verheiratet ist. Und diese Zeit investieren in Bibelstudium. Aus verschiedenen Gründen soll man die Bibel studieren. Aber ein Grund wird sein, um einmal der Ehefrau auch wirklich geistlich etwas bieten zu können. Und das ist hier ihr Wunsch. Sie möchte das. Du wirst mich belehren. Und dann sagt sie, ich werde dich tränken mit Würzwein. Das ist dann ihre Antwort auf das, was er lehrt. Und nun müssen wir auch die Beziehung natürlich sehen, nicht nur jetzt direkt auf das Eheleben, sondern auch in Bezug auf Jesus Christus, auf den Salomo bildlich hinweist. In Matthäus 23, Vers 8 sagt der Herr Jesus zu den Aposteln, sie sollen sich nicht den Titel Rabbi zulegen. Rabbi heißt wörtlich mein Großer, also ein geistlicher Ehrentitel. Nein, sondern in Matthäus 23, 8 sagt er, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Und so weiter. Also, nicht ein geistlicher Titel annehmen wie Rabbi. Jesus Christus ist der, der die Lehre vermittelt, die Wahrheit vermittelt. Und der Jesus nennt die Gläubigen einfach Brüder. Und natürlich sollten diese Apostel später die Lehre Christi weitergeben, aber immer im Bewusstsein, die wahre Lehre kommt von ihm. Er ist der Lehrer. Er ist der, der die Gemeinde unterweist in der untrüglichen Lehre. Und das ist eine direkte Verbindung. Du wirst mich lehren. Und jetzt als Antwort auf diese Belehrung sagt sie, ich werde dich tränken mit Würzwein, mit dem Most meiner Granatäpfel. Diese Getränke aus Früchten, aus den Trauben, die von Freude sprechen in der Bibel, und aus Granatäpfel, die ganz besonders von Fruchtbarkeit sprechen, denn eine Granate kann je nachdem, mehrere hundert Fruchtsamen enthalten. Und so gibt sie also eine Frucht zurück als Antwort auf die Belehrung. In Hebräer 13, Vers 15 sagt der Heilige Geist, durch ihn, durch Jesus Christus, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also, die Anbetung wird hier genannt Frucht der Lippen. Wenn wir von dem, was wir gelernt haben im Wort Gottes, über die Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus, über die Herrlichkeit des Vaters, im Gebet, in der Anbetung kommen und davon sprechen, was der Herr uns eben aus seinem Wort gezeigt und eröffnet hat, dann tun wir im Prinzip genau das, was Sulamit tut. Sie bringt diesen Würzwein, also nicht nur gewöhnlichen Wein, sogar noch mit Gewürzen drin, mit zahlreichen Duftnoten ist der Wein noch verstärkt und dann der Most der Granatäpfel. Und so ist es etwas ganz Wichtiges, der Herr gibt uns Licht und Belehrung aus seinem Wort und das soll wieder dazu führen, dass wir darauf antworten und ihm das Lob, die Anbetung, die Frucht der Lippen zurückgeben. Und dann kann sie eben sagen, jetzt ist sie nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einem Privathaus und sie sagt, seine Linke sei oder ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich oder umarmt mich. Das Wort umarmen hier, Chabek, Lechabek, ist eigentlich die Wurzel für das Wort Habakuk. Man spricht aus Habakuk und das heißt so viel wie umarme. Das kommt eben von dem Verb Lechabek, umarmen. Und in dem Propheten Habakuk, da finden wir einen Mann, der sich in all seinen Fragen und Zweifeln an den Herrn klammerte, ihn umfasste, ihn umarmte. Luther hat das sehr schön übersetzt mit Herzer. Habakuk gleich Herzer. Nun, das ist die andere Seite. Der Herr wird hier vorgestellt, wie er die Erlösten gesehen als die Ehefrau umarmt. Die linke Hand unter dem Kopf und mit der rechten umarmt er vollständig. Und in Habakuk sehen wir jemanden, der den Herrn eben als Gläubiger erfasst, ergreift. Und hier sehen wir die Seite von dem Herrn. Er umarmt Sulamit. Und damit sind wir am Ende der dritten Strophe angelangt und da kommt wieder der Refrain. Aber er ist ein bisschen anders als in Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Hier ist der Refrain ein bisschen länger. Das mit den Gazellen und den Hirschen, das wir ja schon früher erklärt haben, wird hier erwähnt. Und dann in Kapitel 3, Vers 5 ist es auch wieder so, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes. Hier ist es verkürzt, das wird jetzt nicht mehr zusätzlich erwähnt, das sollte klar sein. Es ist zweimal gesagt worden. Der Refrain ist also ein bisschen variiert, ein bisschen verkürzt, aber wieder das gleiche Anliegen. Die Liebe soll bei jungen Menschen nicht zu früh irgendwie aufgeweckt werden, indem eben das Umfeld sich auf diesem Gebiet falsch verhält oder Kinder auch falsch unterweist. Ich meine, man spricht heute von Sexualpädagogik und das suggeriert große Weisheit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Aber was wir heute in der Realität sehen, insbesondere was in den Schulen, in den öffentlichen Schulen gemacht wird, das ist genau darauf angelegt, die Entwicklung zu stören und zu zerstören, indem eben Dinge geweckt werden oder Kinder mit Dingen konfrontiert werden, die sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend gar nicht verarbeiten können. Und dann kann das effektiv in der Seele der Kinder Schäden anrichten. Und darum richtet sich Sulamith hier wieder an die Frauen von Jerusalem. Ich beschwöre euch, sie stellt sie unter Schwur vor Gott, dass sie ja diesen Fehler nicht machen und wecken und eben die Ruhe stören, bis zu dem Moment, wo die Liebe sich selber natürlich entfaltet und wo auch die Möglichkeit vom Alter her gegeben ist, zu heiraten. Und es ist auch so, wenn das zu früh geweckt wird, eben gerade durch das Umfeld, dann kann das eben dazu führen, dass Jugendliche in Unzucht fallen. Und so kann man sich doppelt an ihnen verschulden. Wir gehen jetzt weiter zu 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, sich auf ihren Geliebten stützt? Das erinnert uns natürlich an Kapitel 2, an Kapitel 3, Vers 6, an den Anfang der dritten Strophe. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Nur hier ausführlicher, wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um es her von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf, jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte, zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Auch da wird beschrieben, wie Sulamith zusammen mit Salomo von der Wüste her heraufkommt nach Jerusalem und dort sehen dann die Töchter Jerusalems den König in seiner Schönheit. 3, Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo. In der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Das wird alles nicht mehr ausgeführt hier, sondern nur nochmals kurz, wie ein Motiv in der Musik, das wieder aufgenommen wird von früher, beziehungsweise ein Thema, nicht nur ein Motiv, ein Thema, das aufgenommen wird und so die Verknüpfung herstellt. Aber das Thema ist hier verkürzt, erinnert aber an die volle Ausführung von diesem Thema. Was haben wir damals gesehen? Sulamith ist ein prophetischer Hinweis auf den Überrest Israels, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird, der zum Glauben kommen wird. Und das ist zuerst ein Überrest von 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels. Das wird beschrieben in Offenbarung 7, 1 bis 8. Dieser Überrest wird sich bekehren, schon gerade in der Zeit nach der Entrückung und schon vor der großen Drangsalszeit. Und dieser Überrest wird das Evangelium verbreiten. Aber der Herr sagt prophetisch in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Aber die werden sich ans Werk machen. Doch nach Matthäus 24, 15, das haben wir alles damals besprochen bei Kapitel 3. Nach Matthäus 24, 15, wo der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht an heiligem Ort, also wenn ihr das Götzenbild, das der Antichrist auf dem Tempelplatz aufstellen wird, seht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und dann kommt die große Drangsal, so schrecklich, wie es noch nie war, seit Anfang der Welt, der Schöpfung. Und so wird dieser gläubige Überrest die Flucht ergreifen auf die Berge und gemäß Jesaja 16, 3 bis 4 wird er Zuflucht nehmen in Moab. Hier auf der Karte sehen wir das Tote Meer und auch im NASA-Bild das Tote Meer. Und auf der Ostseite im heutigen Jordanien, da findet man dieses Hochplateau. Und auf diesem Hochplateau befindet sich das biblische Moab. Und dort in Moab wird der Überrest, der zuerst auf die Berge fliehen wird, dann hinübergehen wird über den Jordan, der wird da in der Wüste Zuflucht finden. Und Gott ruft in Jesaja 16, 3 bis 4 Moab auf, diesem Überrest Zuflucht zu bieten. Und davon sprechen auch Jeremia 31, 2, Hosea 2, Vers 16, wie dieser Überrest in die Wüste geht. Es ist die Wüste von Moab. Aber ganz am Ende der 3,5 Jahre, während der sie von Gott versorgt werden, übrigens durch Araber, die sich ihr in Liebe annehmen werden, ganz ähnlich wie manche Europäer sich Juden angenommen haben in der Zeit des Nazi-Schreckensregimes. Und Offenbarung 12, 13 bis 17 beschreibt diesen Überrest als eine Frau. Eine Frau, die in die Wüste flieht und dort 3,5 Jahre versorgt wird. Und am Ende davon wird der Überrest wieder zurückkehren, wie das uns in Sacharja 9 und Sacharja 10 beschrieben wird. Er wird zurückkehren und gemäß Hosea wird er dann durch das Tal der Hoffnung, wie das Tal Achor bei Jericho genannt wird, hinaufgehen nach Jerusalem. Und dann wird der Herr Jesus auf dem Ölberg erscheinen. Das heißt, er wird dann auf dem Ölberg stehen, aber er wird schon von Edom her kommen, wo er zuvor noch eine Schlacht ausüben wird, nach Jesaja 63, wird dann über dem Überrest schweben und der Überrest zusammen mit dem Messias wird zurückkehren ins Land und nach Jerusalem kommen. Und dort wird der Herr Jesus dann seine Königsmacht in Anspruch nehmen. So wie Salomo dann in Hohelied 3 gesehen wird in der Pracht seiner Krone. Und hier wird wieder die Strophe eröffnet mit diesem Rückblick. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Aber nicht allein. Sich auf ihren Geliebten stützt. Das sind die Töchter Jerusalems, die das hier singen und fragen. Und dann kommt die Antwort von Salomo. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Der Apfelbaum ist ein deutlicher Hinweis auf Jesus Christus selbst. In Hohelied 2, Vers 3 sagt die Braut, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Der Apfelbaum ist ein Bild des Herrn Jesus Christus, der uns Schutz und auch Kühlung vor der unerträglichen Hitze des Lebens vermittelt. Und eben auch Frucht. Das ist die Frucht seines Wortes. Äpfel, Tapuach heißen im Hebräischen die Duftenden. Und dieser herrliche Duft von guten, saftigen Äpfeln spricht eben von dem, was der Herr Jesus uns geistlich gibt. Und nun sagt Salomo, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Sie hat geschlafen. Und so ist das heute noch. Wir wissen aus dem prophetischen Wort, Israel wird eine große Erweckung erleben. Aber das wird geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Römer 11, Vers 25 sagt, dass zuerst die Vollzahl der Nationen eingehen wird. Das heißt, Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen aus allen Völkern festgelegt, die zur Gemeinde gehören sollen. Und wenn der Letzte sich bekehrt hat, dann wird die Entrückung stattfinden. Und Römer 11, Vers 25 sagt, wenn die Vollzahl eingegangen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Und dieses wunderbare Rettungsprogramm Israels erfolgt in Phasen. Zuerst bekehrt sich dieser Überrest von 144.000, die versiegelt werden und durch die Drangsal hindurchgehen werden. Es werden sich noch weitere bekehren, die aber nicht versiegelt sind und die den Märtyrertod erleiden werden, wie das in Offenbarung 6, beim fünften Siegel, beschrieben ist. Und weiter, in der großen Drangsal wird nach Sacharja 8, 13 Vers 8 bis 10, ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen. Zwei Drittel werden umkommen in den Kriegen der Drangsal. Aber ein Drittel wird umkehren und dann wird eben dieser Überrest ganz Israel ausmachen. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Aber das Wesentliche ist, nach der Entrückung der Gemeinde wird eine Erweckung erfolgen. Und diese Erweckung wird hier so prophetisch, bildlich angedeutet. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Und dabei ist es interessant, wenn wir Jesaja 37 aufschlagen, wo prophetisch mitgeteilt wird, dass es eben diesen Überrest geben wird in der Endzeit. Jesaja 37, 31. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Ja, ein Entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Hier sehen wir, dass diese Erweckung nicht von Tel Aviv ausgehen wird. Da, wo die Vergnügungsstätten sind. Auch nicht von Haifa. Da, wo man fleißig arbeitet, sondern von Jerusalem, da, wo die Leute beten. Und zwar wird das noch präzisiert, es heißt, von Jerusalem ausgehen, ein Entronnenes vom Berg Zion. Und der biblische Berg Zion ist immer der Tempelberg in Ostjerusalem. Nicht der Berg, der Nachbarhügel, der heute Zion genannt wird in Jerusalem. Das ist eine nachbiblische Bezeichnung. Der biblische Berg Zion ist immer identisch mit dem Berg Moria, dem Tempelberg. Und von dort aus, und dort befindet sich die Klagemauer, dort auf dem Südabhang wohnen heute in der Davidstadt orthodoxe Juden. Von dort aus wird die Erweckung gehen. Heute ist es so, dass wenn man Juden zum Messias führen will, hat man es eigentlich mit den Säkularen viel einfacher. Die reden viel offener und unbefangener. Mit Orthodoxen und speziell Ultraorthodoxen ist es oft ganz schwierig. Ich sage oft. Es gibt sogar, das wissen wir, unter den Ultraorthodoxen auch heute schon solche, die an Jesus, den Messias, glauben, aber versteckt. Und aber aus diesem Umfeld wird die Erweckung losgehen. Und das heißt also, die, die sich schon mit dem Messias beschäftigen, das sind die Vorbereiteten. Es heißt hier, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Also, wer sich als Jude mit der Frage auseinandersetzt, wer ist der Messias? Der setzt sich eigentlich unter den Apfelbaum. Und das ist die große Chance, um von Gott erweckt zu werden. Um von dem Messias selber geweckt zu werden. Und dann sagt Salomo, dort hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter. Dort hat Wehen gehabt, die dich geboren hat. Der gläubige Überrest Israels wird authentisch jüdisch sein. Ich war im Hohen Lied, haben wir wiederholt die Mutter von Sulamit gefunden. Und Israel wird in der Heiligen Schrift genannt Mutter. Zum Beispiel in Jesaja. Eure Mutter. Und der Überrest wird also nicht irgendwie eine Konstruktion sein von irgendwelchen Nichtjuden, die plötzlich den Eindruck haben, sie seien Juden oder sie seien die verlorenen 10 Stämme oder so etwas, was man mit Gentests auch widerlegen kann, dass zum Beispiel europäische Völker nicht zurückgehen auf das jüdische Volk, auf das Volk Israel, auf die 10 Stämme. Nein, dieser Überrest wird authentisch sein, aus der Mutter Israel hervorgegangen. Dort hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter, die dich geboren hat. Und dieser Überrest wird eben aus der Wüste zurückkehren. Hier auf dem Bild sieht man, dass Wadi Mujib das Grenzgebiet ist von dem biblischen Moab. Das gibt so einen Eindruck von dieser Wüste, wo der Überrest hingehen wird. Und dass sie sich mit dem Messias beschäftigen. Aber dann, wenn er kommt, wird er sie aus der Wüste heraufführen, zurück ins Land. Und dazu möchte ich noch lesen aus Micha 2. Eine ganz interessante Stelle über die Rückkehr des Überrestes. Wir haben diese Stelle schon gelesen, damals bei der Betrachtung von Kapitel 3. Aber da habe ich nur Vers 12 gelesen. Sammeln werde ich dich. Micha 3, Vers 12. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln, versammeln, ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen, wie die Schafe von Bozra, wie eine Herde inmitten ihrer Weide. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. Hier wird der Überrest verglichen mit einer Schafherde aus Bozra. Bozra liegt südlich von Moab in Edom. Und Bozra war bekannt für die großen Schafherden. Und darum wird dieser Überrest in Moab verglichen mit einer großen Schafherde, wie man sie kennt von Bozra, die in der Wüste sich aufhalten. Aber hier wird gesagt, der Überrest wird gesammelt werden und dann ins Land gebracht werden. Wie eine Herde inmitten ihrer Weide. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. der Durchbrecher, das ist der Messias, zieht herauf vor ihnen her. Sie brechen durch und ziehen durchs Tor und gehen durch Es hinaus. Und ihr König zieht vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Das beschreibt diesen Einzug nach Jerusalem und auch wieder aus Jerusalem heraus. Aber jetzt möchte ich dazu lesen, Vers 10. Macht euch auf und zieht hin, denn dieses Land ist der Ruheort nicht. Die Wüste von Moab ist nicht der Ruheort, sondern das sollte nur ein vorübergehender Zufluchtsort sein. Und da werden sie aufgerufen, macht euch auf, zieht hin. Und dann werden sie eben durch den Herrn selber gesammelt und zurückgeführt werden. Und dann kommt Vers 6. Sulamit hat einen ergreifenden Wunsch. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Ein Siegelring, wie wir das im Bild sehen, ermöglicht es, einen Siegelabdruck herzustellen auf einer sogenannten Bulle. Typischerweise ein Stück Ton oder hier im Bild Wachs. Und nun ist der Wunsch also von Sulamit, dass sie ein Siegelring sein soll. Und zwar ein Siegelring, der an dem Herzen von dem Messias, der durch Salomo vorgebildet ist, einen Abdruck bildet. Und zweitens sagt sie, sie möchte auch ein Siegelring sein, der an seinem Arm einen Abdruck hinterlässt. Zwei Dinge. Nun schauen wir zuerst das Herz an. In Johannes 19, Vers 34 lesen wir, als der Herr Jesus am Kreuz war, einer der Soldaten nahm einen Speer und durchbohrte seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Der Herr war schon gestorben. Aber dieser Speerstich in die Herzgegend lieferte den Beweis, dass der Tod erfolgt war. Denn was hier beschrieben wird, ist die Beschreibung, dass eine Blutsenke bereits stattgefunden hat. Das heißt, dass die Flüssigkeit des Blutes und die schweren Teile sich getrennt haben. Wenn man Blut in einem Glas hat und das so stehen lässt, dann gehen die schweren Teile nach unten und oben klärt es sich auf und wird so eine gelbliche, wässrige Flüssigkeit. Das entspricht hier Blut und Wasser. Solange wir leben und unser Herz am Pumpen ist, ist das Blut durchmischt. Aber wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, dann kommt es zur Blutsenke. Und damit haben wir hier in diesem Zeugnis von Johannes einen medizinischen Beweis, dass Jesus Christus nicht scheintot war, wie gewisse Kritiker sich das wünschten, sondern ganz eindeutig gestorben war. Und Johannes betont, er hat das gesehen. Er war Augenzeuge dieser medizinischen Tatsache. Nun, der Speerstich hat eine Verletzung in dem toten Körper bewirkt und diese Verletzung sollte bleiben. Auch am dritten Tag, als der Herr Jesus auferstanden war, konnten die Jünger diese Wunde noch sehen. Der Körper war vollkommen und intakt, eben wirklich zum Leben in Herrlichkeit auferweckt. Aber wenn wir aufschlagen in Johannes 20, wo der Jesus am Auferstehungstag in der Mitte der Jünger trotz verschlossener Türen erscheint. Ich lese Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, da wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Also er zeigt die Hände mit den Nägelmalen und auch die Seite mit dem Speerstich. Das heißt, der Beweis der Liebe des Herrn Jesus, die so weit ging, alles zu geben, in den Tod zu gehen, dieses Zeichen seiner Liebe blieb, auch nach der Auferstehung, und wird bleiben in alle Ewigkeit. In Zacharja 12 beschreibt der Prophet, wie der Überrest Israels den Messias empfangen wird, wenn er in der Zukunft kommen wird, in Herrlichkeit, auf dem Ölberg. Und da lesen wir in Zacharja 12, Vers 10, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wer spricht hier? Vers 1 ist eindeutig Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel. Herr mit Großbuchstaben bedeutet im Hebräischen, steht hier der Gottesname Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, der ohne Anfang und ohne Ende, der sich nie ändert. Und hier spricht er: Ich werde über das Haus David den Geist der Gnade ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie ist das möglich? Kann Gott durchbohrt werden? Nein, Gott kann nicht durchbohrt werden, aber wenn Gott Mensch wird, und als Mensch am Kreuz durchbohrt wird, ja. Und sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden diese Wunde sehen, auch dann noch, wenn er kommen wird in der Zukunft. Und das entspricht dem Wunsch von Sulamit: Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz. In Ewigkeit wird dieser Abdruck, könnte man sagen, dieses Zeichen, der Beweis sein der Liebe des Herrn Jesus, die bereit war, alles herzugeben. Und dann heißt es weiter, wie einen Siegelring an deinen Arm. Wo wurden die Nägel getrieben? Hindurchgetrieben. In mittelalterlichen Gemälden sieht man den Nagel hier in der Handfläche. Aber das wäre ein Problem, denn unter dem Eigengewicht des Gekreuzigten würde das hier durchreißen. Damit es möglich ist, einen Gekreuzigten am Kreuz wirklich festzuhalten, ist zum Beispiel geeignet der Bereich hier im Übergang von der Handfläche zum Unterarm. Da, durch diese Knochen gibt es eine Stabilität. Und dort wurden die Nägel hindurchgeschlagen. So wie das in Psalm 22 prophetisch vorausgesagt worden ist, in Vers 17, da hört man die Stimme des Messias: Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und wir haben gesehen in Johannes 20, der Herr, der Auferstandene, zeigt seine Hände und seine Seite und beweist damit den Jüngern seine Liebe. Und die Erlösten dürfen auch heute sich sehen als einen Siegelring an seinem Herzen, als einen Siegelring an seinem Arm. Übrigens, das Wort Arm, Zroa auf Hebräisch, wird auch benutzt für Tiere, für Säugetiere. Dort bezeichnet es einfach die Vorderbeine von den Knien nach unten. Natürlich mit den Füßen. Das ist Zroa. Und die Frage ist, wo ist die Grenze zwischen Arm und Hand? Das ist eine fließende Grenze. Und genau im Übergangsbereich von Hand und Arm, da muss man sich die Nägel konkret vorstellen. Übrigens, wenn jemand aus irgendeinem Grund, medizinischen Grund, den Arm abnehmen lässt, dann nimmt man den Arm ab, aber nicht nur bis zu den Händen. Die kann man nicht übrig lassen, sondern Arm abnehmen schließt natürlich auch die Hand mit ein. So viel zu diesem Bild wie einen Siegelring an deinen Arm. Und dazu noch eine Stelle aus Jesaja 49, wo der Überrest Israels spricht. Aber die Gläubigen der jetzigen Zeit dürfen das auch auf sich übertragen, weil es für sie genauso wahr ist wie für den Überrest. In Jesaja 49, Vers 14 spricht Zion, Jerusalem. Und Zion sprach: Der Herr hat mich verlassen. Ja, der Herr hat mich vergessen. Und dann wird dieses enttäuschte und frustrierte Israel von dem Herrn selbst getröstet. Könnte auch eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Das ist kaum vorstellbar, dass eine Frau einfach ihren Säugling vergisst. Gott hat natürliche Gefühle in die Frau hineingelegt, die so tief sind, so stark. Aber es gibt diese Fälle, wo sogar das geschieht, dass eine Frau ihren Säugling vergisst, sich nicht über ihn erbarmt. Ich habe vor einigen Monaten ein kleines Mädchen gesehen, das war in Galmi in Niger. Wenige Tage zuvor hatte eine Mutter dieses Kind liegen gelassen in einer Toilette, wo es in die Plumpstoilette hinuntergefallen ist, in den vollen Dreck. Und die Mutter ist verschwunden. Und man hat das Kind herausgeholt, gereinigt, es gab eine Augeninfektion, schlimme, hatte Angst, dass das Augenlicht verloren ging und konnte das Kind retten. Auch das Augenlicht ist gerettet worden, aber schrecklich. Eine Mutter, die das Kind da in der Toilette aufs gebiert und dann haut sie ab. Der Wächter beim Spital dort in Galmi hat diese Frau schon gesehen, mit Blut an ihren Kleidern, und hat gesagt, ja, was ist da los? Und sie ist abgehauen. Und man hat dann dieses Mädchen eben, was ein Mädchen ist, nicht Mose nennen können, aus dem Wasser gezogen. Und darum bekam sie den Namen Miriam, oder wie man dort sagt, Mariam. Miriam war die Schwester von Mose. Also tatsächlich kann das geschehen, ein Kind wird vergessen und Gott sagt, könnte das sogar geschehen, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, sollten sogar diese vergessen, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Hände eingezeichnet, das Wort auf Hebräisch für einzeichnen, heißt Chakak. Und das ist nicht einfach etwas, womit man auf ein Papier, auf Papyrus oder auf Leder schreibt, sondern Chakak ist das typische Wort für Schreiben durch Eingraben, zum Beispiel in den Felsen. Also eingeschrieben durch Eingrabung. Das ist der absolute und in Ewigkeit bleibende Beweis. Die Erlösten dürfen wissen, der Herr hat mich so geliebt. Ich bin wie ein Siegelring an seinem Arm und an seinem Herzen. Und jeder, der seine persönliche Schuld Gott bekannt, bereut hat und dann auch im Glauben mit Danken die Vergebung in Anspruch genommen hat, der darf mit dem Apostel Paulus so persönlich sagen, wie das Galater 2, Vers 20 ausdrückt. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. In Epheser 5, 25 heißt es, dass Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. In Galater 5, 1 und 2 heißt es, dass Christus uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat. In der Mehrzahl. Aber es ist nochmals etwas anderes, wenn man das ganz persönlich auf sich bezieht und sagen kann, wie der Apostel Paulus: Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Hier auf dem Bild sehen wir den Golgatha-Felsen in dem Steinbruch. Golgatha draußen vor dem Stadttor, das Gennat-Tor genannt war damals. Da hat der Herr Jesus sich völlig hingegeben und seine Liebe war stärker als der Tod. Und an dieser Stelle wollen wir nächstes Mal weiterfahren.